Ö1 Morgenjournal.
Guten Morgen am Donnerstag, den 16. Juli. Im Studio begrüßt Sie Thomas Langpaul. Wir blicken heute natürlich auf das Ergebnis des zweiten Halbfinales der Fußball-WM. Argentinien schlägt England 2:1. Die USA verstärken den Druck auf den Iran. Die Medikamentenkosten steigen. Wir gehen der Frage nach, warum das so ist. Gast im Studio ist Alexander Herzog vom Verband der pharmazeutischen Industrie in Österreich. Die europäischen Innenminister treffen einander in Dublin, um über den Status der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu beraten. Und heute wird das Urteil zum Brückeneinsturz in Genua von vor 8 Jahren erwartet. Wüstenstaub in der Luft wird hierzulande häufiger, sagt die Wissenschaft, und das Wetter wird schwül, heiß und wechselhaft. Wir beginnen mit dem, was oft als wichtigste Nebensache der Welt bezeichnet wird. Fußball-Weltmeister Argentinien schafft es nach Spanien ebenfalls ins WM-Finale. Die Argentinier besiegten England in einem packenden Halbfinale nach einem 0:1 Rückstand dann doch noch mit 2:1 durch ein Tor in der 92. Minute. Daniel Kulowitz.
Leiden liegt in unserer DNA, hat Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni vor dem Spiel gemeint, und Argentinien musste wahrhaft lange leiden. England ist in der 55. Minute gar nicht mal unverdient 1:0 in Führung gegangen, Tor durch Anthony Gordon, dem künftigen Barcelona-Flügelspieler. Was dann passierte, war aber eine der besten Leistungen der gesamten Weltmeisterschaft. 30 Minuten lang ein Würgegriff von Argentinien, England kaum noch im Ballbesitz, kein Zugriff mehr, viel zu passiv, und ein Lionel Messi, der das Heft in die Hand genommen hat. 2 Vorlagen von ihm und 2 Tore von Argentinien binnen 6 Minuten. Zunächst der Ausgleich durch Enzo Fernandez per Weitschuss in der 86. Minute und dann in Minute 92 Lautaro Martinez per Kopf nach Maßflanke von Messi. Als mir mein Vater die ersten Fußballschuhe gekauft hat, habe ich immer davon geträumt, dieses Tor zu erzielen, sagt der Siegtorschütze Lautaro Martinez. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Argentinien entreißt den Engländern also das Finale mit einer packenden Schlussphase. Teamchef Scaloni sprachlos, wirklich sprachlos.
Sin palabra, sin palabra. Una alegría a nuestro país, a nuestra gente.
Dieses Team verblüfft mich immer wieder aufs Neue. Es ist schwer, den Leuten verständlich zu machen, was meine Spieler da zeigen. Es ist unglaublich.
Es ist sehr schwierig, intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Es impresionante.
Unglaublich, aber auch der Einbruch von England. Kapitän Harry Kane sagt, wir haben alles gegeben, Schweiß, Blut, Tränen.
The lads have given every last bit of running, sweat, blood, tears, whatever it is.
Aber wenn man 1-0 vorne ist und dann nur noch verwalten will, dann reicht es auf diesem Level einfach nicht mehr.
We went 1-0 up, we've seen try and hold on, which, you know, at this level is not enough.
Könnte man als leise Kritik an der Taktik von Thomas Tuchel sehen. Der deutsche Teamchef der Engländer hat in der letzten halben Stunde eine 5er-Abwehrkette aufgezogen oder anders gesagt einen Bus vor dem Tor geparkt. Ich hatte keine andere Wahl, sagt Tuchel. Die Flanken kamen von allen Seiten.
The match changed completely. Could not turn the ball possession around and just conceded so many crosses and chances and shots.
Das Spiel hat sich komplett gedreht. Wir wollten die Lücken mit einer dichteren Abwehr schließen.
So we went to a back five to close the gaps inside. We were close, but couldn't keep the level up after we scored.
Wir waren sehr nah dran am Finale, mussten aber unfassbar viele Chancen der Argentinier hinnehmen. Es hat nicht viel gefehlt, aber wir konnten unser Niveau nach der Führung ehrlicherweise nicht mehr hochhalten. Und die Verantwortung liegt natürlich bei mir.
I can understand that these discussions are out there and I have to make a decision on the pitch. That's how I analyze the match and I take the responsibility.
Teamchef Thomas Tuchel wird sich von den britischen Medien jedenfalls einiges gefallen lassen müssen. Er wurde nämlich geholt, um eben nicht mehr Defensivapostel zu sein. Deswegen wurde sein Vorgänger Southgate damals kritisiert und davongejagt, weil er nach Führung der Engländer sich immer wieder ins Schneckenhaus zurückgezogen hat. Es bleibt also spannend, ob Tuchel diese Weltmeisterschaft als Teamchef von England übersteht. Das Ganze 2 Jahre vor der Heim-Euro in Großbritannien. World of Pain, schreiben die britischen Medien. Es bleibt nur das Spiel um Platz 3 am Samstag in Miami gegen Frankreich. Zurück zu Argentinien. Die Presse überschlägt sich. Messi nicht von dieser Welt. Ein Triumph für immer. Auch wenn der WM-Titel noch nicht eingefahren ist, Sonntag Endspiel in New York gegen Spanien, Weltmeister gegen Europameister, ein würdiges WM-Finale. Und noch einer lacht sich ins Fäustchen, ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, denn Österreich hat bei dieser WM eigentlich nur gegen die beiden WM-Finalisten verloren, lässt die Leistungen des ÖFB-Teams damit auch noch einmal in ein anderes Licht rücken.
Und nach dem Spiel sorgten argentinische Spieler mit einem Transparent für Aufregung. Las Malvinas son Argentinas stand darauf zu lesen, übersetzt, die Falklandinseln gehören zu Argentinien. Tatsächlich sind die Falklandinseln ein britisches Überseegebiet. 1982 hatte es dort einen kurzen Krieg zwischen Großbritannien und Argentinien gegeben. Den Spielern drohen jetzt Strafen durch den Weltfußballverband FIFA, der sich noch nicht geäußert hat. Und von einem vergangenen Krieg zu einem aktuellen, keine Entspannung gibt es in der Straße von Hormus. Im Gegenteil, die USA verstärken ihre Angriffe auf den Iran und nehmen zum ersten Mal in dieser neuen Eskalation auch wieder Ziele weiter im Norden des Landes ins Visier, bis in die Region um die Hauptstadt Teheran. Der Iran greift im Gegenzug Verbündete der USA in der Region an. Maren Häusermann berichtet.
Das jordanische Militär meldet am Morgen, dass es 8 Raketen aus dem Iran abgefangen hat. Kommunikationssysteme und Treibstofflager einer US-amerikanischen Militärbasis seien das Ziel gewesen, bestätigen iranische Staatsmedien den Angriff. Auch Bahrain und Kuwait wurden vor Morgengrauen attackiert. Im Nahen Osten eskaliert der Krieg ein weiteres Mal. Der Iran hat die Straße von Hormus erneut geschlossen, eine der weltweit wichtigsten Transportrouten für Öl und Gas. Damit reagiere man darauf, dass die USA iranische Häfen blockieren. Die militärische Eskalation wird mittlerweile als existenzieller Krieg mit den USA bezeichnet. Die USA haben in der Nacht auf einen unbeladenen Öltanker geschossen, der versucht habe, die Hafenblockade zu durchbrechen. Das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando meldet außerdem 2 Angriffswellen auf den Iran. Videoaufnahmen zeigen, wie Flugzeuge, Transporter und Satellitentürme bombardiert werden. Ziel sei es, die iranischen Fähigkeiten auszuschalten, welche die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus bedrohten. Iranische Staatsmedien meldeten Explosionen in verschiedenen Teilen des Landes. US-Präsident Donald Trump hat für den Abend eine Fernsehansprache an die Nation angekündigt. Um was es gehen wird, ist noch unklar.
In Österreich ist die Versorgung mit Medikamenten gut. Zu diesem Befund kommt der Dachverband der Sozialversicherungsträger im aktuellen Heilmittelreport. Auch was neue Medikamente angeht, auch die seien rasch verfügbar. Das schlägt sich allerdings auch in den Ausgaben nieder. Die Kosten für Medikamente sind in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Gesundheitsministerin Corinna Schumann von der SPÖ sieht dabei auch die Pharmaindustrie gefordert, für faire Preise zu sorgen. Niklas Lercher berichtet.
2025 war ein Rekordjahr. Noch nie hat die Sozialversicherung so viel Geld für Medikamente ausgegeben, rund 4,9 Milliarden Euro. Das ist doppelt so viel wie noch 2013 und um rund 7% mehr als im Vorjahr. Auch im europäischen Pro-Kopf-Vergleich liegt Österreich im Spitzenfeld. Nur in der Schweiz und Deutschland sind die Ausgaben noch höher. Pro Einwohnerin und Einwohner in Österreich machen die Kosten für Medikamente rund 570 Euro aus. Zum Vergleich, in Italien sind es 170, also gut 2/3 weniger. Aufgrund der alternden Bevölkerung dürfte der Kostendruck in Zukunft weiter wachsen, denn mit zunehmendem Alter steigt auch der Bedarf an Medikamenten. Besonders teuer sind zudem Medikamente, die nicht auf dem sogenannten Erstattungskodex stehen. Darin sind die Preise zwischen Sozialversicherung und Pharmaindustrie geregelt. Den Preis für hochspezialisierte Medikamente außerhalb des Kassensystems setzen hingegen in der Regel die Pharmaunternehmen selbst fest, oft ohne Verhandlungen mit der Sozialversicherung. Zu den steigenden Kosten verweist Gesundheitsministerin Corinna Schumann von der SPÖ schriftlich auf geplante Maßnahmen, etwa den verstärkten Einsatz von Generika und eine zentrale Beschaffung für hochpreisige Arzneimittel sowie Medizinprodukte. Die Gesundheitsministerin will aber auch die Pharmaindustrie in die Pflicht nehmen. Neben Politik und Sozialversicherung seien auch die Pharmaunternehmen gefordert, faire und nachhaltige Preise sicherzustellen, lässt Schumann auf Anfrage wissen. Um die Verfügbarkeit von Medikamenten ist es in Österreich laut Heilmittelreport gut bestellt. Die Versorgungsengpässe der vergangenen Jahre sind demnach Vergangenheit.
Und bei mir im Studio hat jetzt Alexander Herzog, Generalsekretär des Verbandes der pharmazeutischen Industrie Österreichs, Platz genommen. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Langpaul, danke für die Einladung.
Herr Herzog, sind die Medikamentenkosten in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern so hoch, weil einzelne Präparate hier teurer sind? Oder liegt es auch daran, dass die Österreicherinnen und Österreicher mehr Medikamente einnehmen, als das anderswo der Fall ist?
Lassen Sie mich vorab einmal eins ganz kurz feststellen. Wir alle haben das gleiche Ziel.
wenn Sie zum Arzt gehen, wenn ich ins Krankenhaus komme, möchten wir die beste Gesundheitsversorgung haben. Österreich gehört zu den Ländern mit den vergleichsweise niedrigsten Medikamentenkosten, weil man muss ja nicht nur die Listenpreise betrachten, wie es diese rezente Studie gemacht hat, sondern man muss auch die gesamten Rabatte und Rückzahlungen, die die pharmazeutische Industrie in sehr hohem Ausmaß jährlich an das Sozialversicherungssystem leistet, mit berücksichtigen.
Das heißt, Sie sagen, die Ergebnisse dieser Studie und diese Vergleichszahlen stimmen nicht, weil darin diese Rabatte gar nicht abgebildet sind.
Die Studie nimmt Listenpreise, wenn diese Listenpreise sind öffentlich und frei verfügbar. Es zahlt aber kein europäisches Land die Listenpreise, sondern macht sich Land für Land individuell mit der pharmazeutischen Industrie. In Österreich ist das Ganze gesetzlich sehr streng geregelt. Da gibt es einen sehr, sehr strengen Preisrahmen, der die Preise noch weiter nach unten drückt und im Effekt, wenn man diese gesamten Rückzahlungen und Rabatte mit einberechnet, gehört Österreich zu den Ländern mit den billigsten Kosten.
Trotzdem wird ins Treffen geführt, dass anderswo größere Mengen gekauft werden können. Logisch, in größeren Ländern mit einer höheren Bevölkerungszahl wäre das möglich. Ist es für Österreich ein Nachteil, dass es ein vergleichsweise kleines Land ist und dass die Mengen nicht so groß sein können wie in größeren Ländern wie Deutschland und Italien?
Wir haben die geltende Gesetzeslage in der Europäischen Union ist, dass die Preise der Medikamente, also die Pharmapreise, Land für Land individuell von den jeweiligen Behörden mit den jeweiligen pharmazeutischen Unternehmungen ausgehandelt werden. Österreich hat hier ein sehr, sehr strenges gesetzliches Regulativ. Man darf sich das nicht wie eine Verhandlungssituation, die Sie zum Beispiel bei einem Automobilhändler haben, vorstellen, sondern da gibt es sehr strenge gesetzliche Regelungen und der Maximalpreis in den von Ihnen zitierten Rahmen ist immer der EU-Durchschnittspreis. Das heißt, die pharmazeutischen Unternehmungen dürfen gar nicht mehr als den EU-Durchschnittspreis verlangen. Das ist auch eine gesetzliche Vorgabe. Von allein deshalb her können wir gar nicht ein teures Land sein.
Jetzt fordert die Gesundheits- und Sozialministerin Corinna Schumann den verstärkten Einsatz von Generika. Also das sind Medikamente, die nachgebaut werden, sozusagen, sobald der Schutz sozusagen des geistigen Eigentums abgelaufen ist. Ist da noch Luft nach oben? Könnte man in Österreich mehr Generika verschreiben als bisher?
In Österreich gibt es eine gesetzliche Regelung, die, wenn der Patentschutz eines Produktes abläuft, dass dann sowohl das Originalprodukt als auch allfällige Nachahmerprodukte mit dramatischen Preisabschlägen nur mehr noch zur Verfügung stehen dürfen. Würde man hier diesen Abstand etwas erhöhen, dann könnte man sicherlich noch mehr Generika verwenden. Allerdings ist jetzt schon Österreich im internationalen Vergleich ein Land, wo die Generika-Quote eine sehr, sehr hohe ist. Viel Luft haben wir nicht, ein bisschen geht immer.
Jetzt droht ja eine weitere Preiserhöhung und da muss man ein wenig ausholen. In den USA sind Medikamentenpreise noch einmal deutlich höher als in Europa. Jetzt gibt es dort von der Regierung Trump den politischen Druck auf die Pharmaindustrie, die Preise zu senken und an das europäische Niveau anzugleichen. Jetzt heißt es, da gibt es ja Querfinanzierung. Die Pharmakonzerne verdienen eben in den USA mehr als in Europa. Wenn jetzt in den USA die Preise gesenkt werden, heißt das automatisch, dass sie in Europa teurer werden?
Ja, das heißt das. In Konsequenz. Es ist das Ziel der amerikanischen Administration, dass die Last der neuen hochinnovativen Produkte, und wir sprechen hier von neuen Krebstherapien, von wirklich lebensrettenden Produkten, dass diese Last der Entwicklungskosten gleichmäßig über alle Industriestaaten verteilt wird. Das heißt natürlich in der Konsequenz, dass in den USA tendenziell sinken und in Europa tendenziell in die Höhe gehen. Das ist ein Prozess, den hat die Administration Trump letztes Jahr mit der sogenannten Executive Order eingeführt und den sehen wir auch langfristig bestehend. Das heißt, die gesamte Europäische Union muss sich bei neuen Therapien, das betrifft nicht Bestandstherapien, auf ein deutlich höheres Preisniveau als bisher einstellen.
Einen wie großen Anteil der gesamten Medikamente machen denn diese neuen Therapien aus?
Sie machen am Anfang nur einen kleinen Anteil aus, aber nachdem sie natürlich sehr viel Geld kosten, man darf nicht vergessen, 12 Jahre Entwicklungszeit, etwa 2,5 Milliarden Euro an Entwicklungskosten werden aufgeteilt, so sind sie natürlich pro Stück relativ hoch, verursachen allerdings auch einen enorm hohen sozialen und wirtschaftlichen Nutzen, weil ja die Leute dann wieder schneller gesund werden und wieder schneller bei ihren Familien und im Job sind und Arbeitsleistung erbringen können.
Sagt Alexander Herzog, Generalsekretär des Verbands der pharmazeutischen Industrie in Österreich. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch im Morgenjournal.
Dankeschön.
Die EU-Länder verlängern den besonderen Schutzstatus für Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg geflüchtet sind, um ein weiteres knappes Jahr bis März 2028. Zwischen 80.000 und 90.000 Ukrainerinnen und Ukrainer leben auch in Irland. Dort treffen sich heute die Innenministerinnen und Innenminister der EU, die für den Status der Geflüchteten in Zukunft zuständig sind. Doch für die betroffenen Kriegsflüchtlinge, die sich in Europa ein neues Leben aufbauen wollen, ist die Unsicherheit über ihren Aufenthaltsstatus eine große Belastung, berichtet aus Dublin Verena Sophie Meyer.
Victoria Chorvonos lässt Kaffee aus einer großen silbernen Maschine in Tassen tröpfeln. In einer gläsernen Vitrine stapeln sich daneben aufwendig geschichtete Torten, ein ukrainischer Honigkuchen, einer mit Schokolade. Vor einem Jahr hat die 32-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann dieses Café im Süden von Dublin eröffnet. Benannt haben sie es nach seiner verstorbenen Großmutter Lucia. Sie hat ihm Kochen beigebracht, ihre Fotos hängen liebevoll beschriftet an den Wänden. In der Küche schneidet Mikola Champignons in feine Scheiben. Er bereitet die Fülle für Vareniki vor, für ukrainische Teigtaschen. Einige kochen schon im heißen Wasser. 2023 haben die beiden entschieden, ihr Leben im Krieg zurückzulassen und nach Irland zu gehen. Beide konnten Englisch. Victorias Mann durfte aus gesundheitlichen Gründen ausreisen. Zuerst haben sie sich mit mehreren Jobs über Wasser gehalten, auch in einem Burgerlokal. Ein eigenes Unternehmen zu gründen sei immer ein Risiko. Doch bis vor kurzem wusste Victoria nicht einmal, wie lange ihr Schutzstatus in der EU noch gilt. Dass er nun bis März 2028 verlängert wird, sei eine Erleichterung. Allerdings schränken die EU-Staaten den Schutz ab dem Sommer ein. Er gilt dann nicht mehr für ukrainische Männer, die ihrer Wehrpflicht nicht nachkommen oder nicht beweisen können, dass sie davon ausgenommen sind. Langfristig sollen Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich hier schon niedergelassen haben und bleiben wollen, aus dem vorübergehenden Schutz in einen längeren, regulären Aufenthaltstitel wechseln. Auch Irland bietet so ein Programm an. Wer einen fixen Job hat, ein gewisses Einkommen, kurz gesagt an der Gesellschaft teilnehmen will, kann ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommen. Victoria zögert, sie will sich nach dem Sommer darum kümmern. Der Schritt fühlt sich für sie nämlich gewaltig an. Wenn du den Krieg überlebst, hörst du auf, vorauszuplanen. Du planst für eine Woche oder für einen Monat. Aber du kannst doch nicht an zwei Orten gleichzeitig leben. Das frisst dich von innen auf. Von den europäischen Politikerinnen, den Innenministern, die sich heute nicht weit von ihrem Café entfernt treffen, wünscht sich die junge Unternehmerin vor allem eines.
Ein bisschen mehr Clearance.
Mehr Klarheit. Und sie mahnt, nicht jene zu vergessen, die in dieser Situation auf sich alleine gestellt sind. Eine ältere Ukrainerin, die bei ihrem Café arbeite, könne nicht einfach so zurück, erzählt Victoria. Ihr Zuhause ist jetzt von Russland besetzt.
In Genua in Italien wird heute das Urteil zum Einsturz der Morandi-Brücke vor bald 8 Jahren erwartet. 43 Menschen sind damals ums Leben gekommen. Im Prozess sind 57 frühere Manager und leitende Angestellte angeklagt, Wartungsarbeiten vernachlässigt zu haben und den wahren Zustand der Bausubstanz verschleiert zu haben. Aus Genua berichtet Cornelia Wospanik.
Es sind fast 400 Jahre Haft, die die Staatsanwaltschaft für die 57 Angeklagten fordert. Die höchste Strafe riskiert dabei der ehemalige Chef der Gesellschaft Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. 18,5 Jahre Haft für den Mann, der gewusst, ja gebilligt haben soll, dass in der Autobahngesellschaft statt zu warten Profite maximiert wurden. Bei seiner Anhörung im letzten Jahr wies er die Schuld von sich. Man habe zwar immer Verantwortung gezeigt. Denn man hatte die Aufsicht über diese Brücke, aber Schuld sei etwas anderes. Es war ein Auftritt, der bei den Hinterbliebenen wütende Reaktionen hervorgerufen hat. Wir haben hier schon lebenslang, sagte die Mutter eines Toten. Und der da ist auf freiem Fuß, das soll die italienische Justiz sein. Tatsächlich ist Castellucci seit April bereits in Haft, wegen eines anderen Unglücks mit Dutzenden Toten. Die Anklage sieht es als erwiesen an. Dass mit dem Pfeiler 9 der Autobahnbrücke Morandi etwas nicht in Ordnung war, wusste man bereits 2013. Saniert wurde nicht. Genau bei diesem Pfeiler gab die Brücke 5 Jahre später nach. In den 90er Jahren waren bei 2 anderen Pfeilern ähnliche Mängel festgestellt, aber behoben worden. Autostrade per l'Italia gehörte 2018 mehrheitlich einem Fonds, an dem wiederum die Unternehmerfamilie Benetton die Mehrheit hielt. Unmittelbar nach dem Unglück wurde die Wiederverstaatlichung gefordert. Ob die Änderung der Konzession aber im besten öffentlichen Interesse gelaufen ist, darüber wird nach wie vor diskutiert. Zu 51% ist die Gesellschaft Autostrade per l'Italia heute im Eigentum der staatlichen Investitionsbank, zu je 24,5% im Eigentum zweier ausländischer Investitionsfonds. Man hätte die Konzession neu ausschreiben müssen, anstatt den Benettons, die nur Profit gemacht haben, die Konzession auch noch abzukaufen, sagen Kritiker. Eine Erfolgsgeschichte ist hingegen der Neubau der Brücke. Die effektive Bauzeit betrug nur 1 Jahr. Autostrade per l'Italia hatte man diese Arbeiten übrigens nicht anvertraut.
Das Finanzministerium freut sich, dass es in Österreich eine steigende Zahl von Kryptodienstleistern gibt. Das sind Unternehmen, bei denen man Geld in Bitcoin und Co. anlegen kann. Bei den mittlerweile 10 lizenzierten Kryptobörsen in Österreich sind schon mehr als 6 Millionen Kundinnen und Kunden registriert. Die Kryptobranche ist aber trotz des steigenden Interesses auch weiterhin mit viel Kritik konfrontiert, berichten Katja Winkler und Maria Kern.
Weltweit wird immer mehr Geld in Kryptowährungen investiert, also in digitale Anlageformen wie Bitcoin. Bernhard Haselhofer vom Complexity Science Hub in Wien sagt:
Der Handel mit Kryptowährungen übertrifft mittlerweile zum Beispiel den Handel von Wertpapieren an zentralen Börsen dieser Welt. Also wir reden von enormen Volumina hier.
Auch in Österreich steigt das Interesse, aber viele Menschen haben auch Vorbehalte, wie sich bei einer Umfrage in Wien zeigt.
Das ist mir einfach zu unsicher, zu spekulativ.
Kryptowährung ist Bitcoin? Nee. Da kann ich ja alles auf Rot setzen im Casino, ist das Gleiche.
Ein weiterer Passant hat dagegen schon in Kryptowährungen investiert. Warum?
Es ist eine Möglichkeit, eine schnellere Wertsteigerung zu generieren, aber man muss halt bedächtig vorgehen.
Bedächtig deshalb, weil man sich des Risikos bewusst sein muss, dass Bitcoin und Co. extrem schwankungsanfällig sind. Finanzstaatssekretärin Barbara Aibinger-Miedl von der ÖVP freut sich dennoch, dass es mittlerweile schon 10 Kryptodienstleister in Österreich gibt, darunter das einstige heimische Startup Bitpanda. Aber etwa auch ein in Singapur gegründetes Unternehmen hat nun seinen Hauptsitz in Wien.
Es haben sich bei uns mittlerweile 2 der 10 größten Kryptobörsen weltweit angesiedelt, das natürlich auch entsprechend positive Auswirkungen für den Wirtschaftsstandort hat.
4,4 Milliarden Euro wurden bisher hierzulande bei den Kryptounternehmen angelegt und mehr als 6 Millionen Anlegerinnen und Anleger haben sich bereits registriert. Der Großteil davon kommt aus dem Ausland. Wer investiert in Kryptowährungen? Haselhofer.
In einer der letzten Studien haben wir interessanterweise herausgefunden, dass es eine extreme Konzentration gibt in diesem System. Das heißt, unter 1% aller Konten enthalten 99% aller Vermögenswerte. Das heißt, es sind sehr, sehr wenige, meistens institutionelle Anleger, die einen Großteil der Kryptowährungen kontrollieren.
Etwa Fonds, sagt der Experte. Der typische Privatanleger wiederum ist männlich und zwischen 20 und 50 Jahre alt. Der Kryptobereich kämpft aber trotz steigender Nachfrage weiterhin mit einem schlechten Ruf, weil viele Betrüger unterwegs sind und außerdem, so der Wissenschaftler,
Kryptowährungen haben sich als das Zahlungsmittel auch für die organisierte Kriminalität zum Beispiel etabliert. Und da liegt sicher die Herausforderung darin, dass man diese Zahlungsströme in den Griff bekommt, weil die wollen wir in Österreich, glaube ich, nicht haben.
Zuständig dafür ist die heimische Finanzmarktaufsicht. Sie vergibt nicht nur die Lizenzen, sondern soll auch den Markt genau beobachten.
Der feine Belag auf dem frisch gewaschenen Auto, oft besteht er aus Blütenpollen, aber recht häufig handelt es sich auch um Sand. Der kommt direkt aus der Wüste, der Wind weht ihn aus Nordafrika nach Europa, manchmal färbt er sogar den Himmel orange. Laut einer neuen Studie werden solche Staubereignisse in Europa intensiver und das hat auch gesundheitliche Folgen, berichtet Raphael Krapscher.
Ein Forschungsteam hat die Wüstenstaubbelastung in Europa über ein Jahrzehnt hinweg analysiert und kommt dabei zu einem klaren Befund, wie der Schweizer Atmosphärenforscher Kaspar Dellenbach vom Paul-Scherrer-Institut erklärt.
die Menge Staub, die wir in Europa einatmen, also die atmosphärische Konzentration des Staubs, die hat zugenommen. Besonders betroffen vom Staub, aber auch vom Anstieg ist Südeuropa, aber auch andere Regionen in Europa sehen einen Anstieg über die letzten 10 Jahre.
Am stärksten trifft das zurzeit Länder wie Spanien, Italien und Griechenland. Das zeigt sich vor allem auch an jenen Tagen, an denen besonders viel Wüstenstaub auf einmal nach Europa geweht wird. Im Mittelmeerraum erleben Menschen im Schnitt bereits rund 46 solcher Staubereignisse pro Jahr. Und die sind in den vergangenen 10 Jahren zwar nicht unbedingt häufiger, aber deutlich intensiver geworden.
Was das bedeutet, ist, dass die Staubspitzen extremer werden. Und das ist auch relevant, weil je mehr Feinstaub, desto schädlicher für den Menschen.
Statistisch sterben an Tagen mit starken Staubereignissen in Südeuropa mehr Menschen als sonst. Denn die winzigen Partikel sind so fein, dass sie tief in die Lunge und teilweise sogar ins Blut eindringen und so unter anderem Entzündungen auslösen können. Besonders problematisch ist das für ältere Menschen sowie für alle mit Vorerkrankungen wie Asthma oder Herzinsuffizienz. Doch was steckt hinter dem Anstieg?
Der Haupttreiber der Veränderungen in der Staubbelastung in Europa über die letzten 10 Jahre ist, wie sich die Luft in der Atmosphäre bewegt.
Aber der Wind ist nur ein Teil des Problems. Denn wie Eisbohrkerne aus den Alpen zeigen, hat sich die Belastung in Europa auch abseits der großen Staubereignisse insgesamt erhöht. Seit der vorindustriellen Zeit hat sich etwa die Gesamtstaubmenge, die in den Alpen landet, mehr als verdoppelt.
Die langfristige Veränderung des Staubs seit vorindustrieller Zeit, die wird angetrieben durch die Austrocknung von Nordafrika.
Auch in Österreich ist Sahara-Staub ein bekanntes Phänomen. Die großen Staubereignisse werden hierzulande zwar nicht intensiver, weil der Wind den Wüstenstaub zurzeit eher nach Südeuropa trägt. Trotzdem kommt auch in den österreichischen Alpen heute insgesamt mehr Staub an als in der vorindustriellen Zeit. Dagegen helfen kann laut Kaspar Dellenbach wohl vor allem Klimaschutz, um so weiteren Wüstenbildungen in Nordafrika entgegenzuwirken.
Kultur im Morgenjournal. Die belgische Star-Choreografin Anna-Theresa de Keersmacher gehört zu den Stammkästen des Impulstanzfestivals. So auch gestern Abend im Wiener Burgtheater zeigte sie ihr aktuelles Stück über die gegenwärtige Erderhitzung. Das 2024 uraufgeführte Werk zu Antonio Vivaldis Die vier Jahreszeiten ist bereits zum zweiten Mal in Wien zu sehen, diesmal mit Live-Musik. Judith Hoffmann war dabei.
Die Erde fiebert, die Natur ist aus dem Gleichgewicht.
Even places where there used to be 4 seasons, there are no seasons.
In manchen Regionen gebe es durch den Klimawandel keine Jahreszeiten mehr, sagt Anna-Theresa de Keersmacher und fürchtet, die Menschheit könne das Ruder nicht mehr herumreißen.
Humanity doesn't seem to manage to turn it back.
Weniger als um die Klimakatastrophe selbst geht es im Stück um dieses menschliche Unvermögen, gepaart mit einer gehörigen Portion Ignoranz und Überheblichkeit gegenüber der Natur. Etwa wenn die 4 Tänzer vor der Aussaat energisch ihre Felder abschreiten, Vögel lieber erschießen, als sie zu beobachten, oder regelmäßig in aggressives Männlichkeitsgehabe und Kräftemessen verfallen. Der Stücktitel Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, der Wettstreit zwischen Harmonie und Einfall, stammt von Antonio Vivaldis Konzertzyklus Opus 8, zu dem auch die 4 Jahreszeiten gehören. Anna-Theresa de Keersmacher.
Ich habe die Musik in einer Aufnahme von Nikolaus Hanoncourt entdeckt. Und dann habe ich es mit Amandine Beyer wiederentdeckt. Ich glaube, niemand schafft es so gut wie sie, die Musik selbst zum Tanzen zu bringen. Das war eine große Inspiration.
Dieser präzise doppelte Tanz zwischen Bühne und Orchestergraben macht den Zauber der Produktion aus. Etwa wenn eine minimale Handbewegung, ein kurzes Stampfen auf der Bühne die Musik in Gang setzt. Oder wenn Amandine Beyer mit ihrem Ensemble neben der faszinierend frischen Interpretation des Klassik-Hits zwischendurch ein paar beherzte Tierlaute und Schnarchgeräusche beisteuert. Solche Irritationsmomente ziehen sich durchs gesamte Stück, vom Ballett der flackernden Neonröhren gleich zu Beginn bis zum rituellen Mix aus Stepptanz und Schuhplattler. Musik. Und während die Klänge immer schräger, die Dissonanzen immer hörbarer werden, dreht sich die Menschheit unermüdlich um sich selbst. In diesem Fall in einer Mischung aus Ballett und Hip-Hop, Pirouette und Headspin.
Was mir an Hip-Hop so gefällt, sind neben der fantastischen Beinarbeit und Energie die vielen Drehungen und Spiralen. Ich liebe Spiralen. Man findet sie praktisch überall in der Natur, zugleich offen und geschlossen. Deshalb habe ich sie eingesetzt.
Ein bitterfröhlicher Tanz in den Abgrund und eine kräftezehrende, fast akrobatische Leistung der Tänzer und Musiker, die am Ende freundlichen, aber verhaltenen Applaus und Jubel erntet.
Und jetzt das Wichtigste, kompakt zusammengefasst von Christina Kreuz.
Fußball-Weltmeister Argentinien schafft es nach Spanien ebenfalls ins WM-Finale. Die Argentinier besiegen England in einem packenden Halbfinale mit 2:1 durch ein Tor in der 92. Minute. Zuvor war das Spiel als Hochrisikospiel eingestuft worden, denn schon vor dem Halbfinale war der Falklandkrieg zwischen England und Argentinien erneut Thema. Nach dem Sieg präsentierten zwei Spieler des argentinischen Teams ein politisches Plakat. Mit der Botschaft werden Besitzansprüche auf das britische Überseegebiet, den Falklandinseln, angemeldet. Den Spielern dürften nun Konsequenzen durch die FIFA drohen. Das Reglement untersagt politische Botschaften während der WM. Inmitten der Eskalation im Iran-Krieg hat der Iran eine US-Staatsbürgerin freigelassen. US-Präsident Trump bezeichnete das als Geste des guten Willens von Seiten des Irans. Gleichzeitig verstärkt Trump den Druck auf das Land. Das US-Militär startete gestern gleich zwei Angriffswellen und attackierte zudem ein Schiff, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstoßen haben soll. Nun sollen auch Ziele bis in die Region um die Hauptstadt Teheran ins Visier genommen werden. In der Ukraine nimmt die von Präsident Zelensky angekündigte nächste Regierungsumbildung Form an. Nach der Entlassung des gesamten Ministerkabinetts soll der bisherige Leiter des staatlichen Energiekonzerns Seri Koretsky Regierungschef werden. Das dafür nötige Votum im Parlament wird noch für heute erwartet. Litauen und Lettland warnen vor russischen Angriffen auf die Infrastruktur in den baltischen Staaten oder Polen. Moskau würde auf höchster Ebene Angriffe auf die Energie- und Transportinfrastruktur planen, heißt es. Russland könne dadurch im Baltikum die Bereitschaft der NATO zur gegenseitigen Beistandsverpflichtung testen. Mehrere EU-Staaten hatten nun längst ähnliche Befürchtungen geäußert. Der Kreml weist die Anschuldigungen zurück.
Kommen wir noch zum Wetter. Bei mir im Studio ist jetzt Daniel Stanker. Derzeit ist oft von Hitze und Unwettern die Rede. Was erwartet uns denn heute?
Im Grunde steht uns ein relativ ruhiger Sommertag bevor, mit nur einzelnen Schauern und Gewittern. Jetzt in der Früh noch vor allem im Osten. Die Schauer hier ziehen aber bald ab. Am Nachmittag gehen vereinzelt gewitterige Schauer im Bereich von Kärnten bis ins Waldviertel und zum Wienerwald nieder. Dazu gehen sich überall einige Sonnenstunden aus. Immer wieder sind aber dichte Wolken am Himmel. Dabei ist es teilweise schwül. Jetzt in der Früh bei Temperaturen zwischen 17 Grad in Innsbruck und 21 Grad in Eisenstadt. Am Nachmittag hat es 26 bis 33 Grad.
Und wie lange bleibt das Wetter ruhig?
Schon morgen steigt die Unwettergefahr, besonders am Nachmittag im Südosten, also in der südlichen Steiermark und im Südburgenland. Dabei ist es nur noch teilweise heiß, die Höchstwerte von West nach Ost 25 bis 35 Grad.
Vielen Dank und das war's vorerst von uns. Ihr Team heute Franz Renner, Wilhelm Wimmer, am Mikrofon Thomas Langpaul und jetzt begibt sich Sonja Watzka auf die Spuren einer Pop-Ikone aus den 1990er Jahren.
Ja genau, Susan Vega, die US-amerikanische Singer-Songwriterin mit Hits wie My Name is Luca oder Tom Steiner, ist auch noch als 66-Jährige musikalisch aktiv und spielt heute